Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute geht es um Nils Sprenger, der uns etwas aus seinem Leben erzählt. Mit 23 Jahren hatte Nils einen schweren Autounfall, nachdem er lange im Koma lag. In dieser Zeit hat er, wie erzählt, erst zu Gott gefunden. Vorher war das nichts für ihn. Nach erstaunlichen Heilungserfolgen ist er heute genesen und widmet sein Leben besonders Kindern und Flüchtlingskindern, die es nicht so gut im Leben hatten und haben wie er. Voller Mitgefühl versucht er, deren seelische Wunden durch Liebe zu heilen. Und hilfreich ist ihm bei den Menschen aus Syrien auf wunderbare Fügung Shirdi Sai Baba. Den können die muslimischen Eltern akzeptieren. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Nils, wie und wann hast du eigentlich von Sai Baba erfahren?
Ja, das war zu Hause in meiner Jugendzeit, also mit 16, 17, so habe ich, glaube ich, ja, von meiner Mutter. Die war damals schon bei Baba.
Und was hat sie dir erzählt, dass du interessiert warst?
Nee, interessiert gar nicht, sondern in Ablehnung. Das war erschrecklich, was ist denn das für ein Guru und sowas. Ich war in meiner Sturm- und Drangphase, ich musste dagegen rebellieren. Das Gott gab es sowieso für ihn. Ich bin in Süddeutschland groß geworden. Das war immer, das Leben ist ein Jammertal und Gott ist ein Strafender. Für mich gab es nicht Gott, weil ich selber, ich habe damals schon gespürt, das Allerliebste ist irgendwie meine innere Stimme oder sowas.
Was hast du lieber gemacht? Bist lieber in Diskos gegangen?
Nee, ich habe Leistungssport gemacht. Ich habe morgens und abends trainiert fürs Schwimmen. Und meine Schwimmmannschaft war meine Familie. Also ich nicht, dass ich meine leibliche Familie nicht vermisst habe, aber das war meine Familie, an denen habe ich mich orientiert. Und da war Baba weit weg, alles Göttliche war weit weg. Also ich war schon immer gläubig, so, das ist meine Veranlagung, aber ich hatte keinen Gott, an den ich glauben konnte. Ein Gott, der mich straft, der kann nicht der Herr aller Herzen sein.
Bist du denn so christlich erzogen, dass du die Kirche denn abgelehnt hast?
Nee, ich bin atheistisch erzogen. Also ich bin nicht getauft worden, weil meine Eltern sagten so, ich soll das selber entscheiden. Und mit 25 habe ich mich von Vishwananda taufen lassen, also einem hinduistischen Priester, zusammen mit einem katholischen und einem evangelischen Priester, habe ich meinen Namen, den ich zur Geburt bekommen habe, bekommen. Und das war eine wunderschöne Zeremonie. Die Kirche anerkennt es natürlich nicht, weil das geht ja nicht. Aber ich habe mein Ritual, mein Taufritual gehabt. Ich habe eigentlich erst zu Gott gefunden nach meinem Unfall. Davor hatte ich gar keine Notwendigkeit. Ich habe tatsächlich als kleines Kind, kann ich mich noch erinnern, dass ich durch mein kleines Dorf gefahren bin, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe immer, ja, heutzutage geht mir das Lied von Baba immer durch den Kopf, I'm God, I'm not different from God. Aber irgendwie sowas Ähnliches habe ich immer gesungen. Es hieß auch immer in der Schule, ich sei eingebildet oder ich sei, ja, ich war mir einfach immer sicher, irgendwie, ich bin göttlich oder sowas, ohne das aber so richtig greifbar zu haben. Also ich bin mit 7 Jahren in den Kirchenchor gegangen. Also ich hatte schon immer eine Verbindung zu Gott, aber nicht zu dem Gott, der mir in Deutschland, in Süddeutschland nahegebracht wurde. Das war irgendein anderer Gott, den ich überhaupt gar nicht genauer benennen konnte oder wollte, sondern das war einfach, da war jemand, da war etwas. Und meine Mutter ist Kirchenmusikerin und Lehrerin gewesen und immer noch Musikerin. Ich bin in den Kirchenchor gegangen, aber ich bin nie zum Glauben gezwungen worden. Ich war eher davon überzeugt, ich bin ein Teil oder ich bin ein Teil Gottes. Ja. Nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern ich hatte damals wahrscheinlich schon eine ganze Ladung Ego dabei. Aber ich war mir klar, dass Gott nicht irgendwo außen existiert. Jedenfalls nicht der Gott, den ich immer sah oder Jesus am Kreuz. Das war mir nicht nahe. Ja.
Durch deinen Unfall, hast du gesagt, bist du zu Barbara gekommen. Was ist da passiert und wann war das?
Das war 1994 in Südafrika nach meinem Zivildienst.
Da warst du wie alt?
23. Ein Autounfall in Kapstadt mit einem Käfer, einem uralten Käfer, ohne Airbag und alles sowas und frontal in einen Lastwagen mit 45 Tonnen Steinen beladen. Also ich war 3 Wochen im Koma und hatte ein Nahtoderlebnis und dadurch bin ich eigentlich zu Gott gekommen.
Magst du das erzählen?
Ja, ich habe eine große, lange Erinnerung. Ich war ein Delfin im Ozean des Urvertrauens. Ich habe Laute von mir gegeben wie ein Delfin. Ich war dauerhaft im Glück, im Bliss. Es war einfach nur ein einziger Traum. Und vor dem Unfall, 2 Tage davor, waren wir mit Walen und Delfinen gemeinsam surfen auf dem Wasser im Indischen Ozean. Es sind Delfine mit mir und mit uns gesurft, haben mit uns gespielt. Ich habe dann als Erinnerung an den Freund, der sein Leben gelassen hat bei dem Unfall, habe ich mir einen Delfin auf dem Fuß tätowieren lassen. Und war dann später bei einer indianischen Schamanin, die den Delfin sah und meinte nur so, ah, du weißt auch genau, was du bist. Und sagte, ja, mein Krafttier sei der Delfin. Und seitdem lässt mich der Delfin nicht mehr los. Und das Interessante ist auch, dass ich, wenn ich mal in Gewässern war, wo es Delfine gibt, ganz oft Delfine zu mir kamen und mit mir geschwommen sind. Dass wir eine Anziehung jedenfalls aufeinander ausüben, das war mir dann plötzlich verständlich durch diese Erlebnisse während des Komas. Ja.
Du hast dich im Koma als Delfin gesehen. Ich kann mir das ja überhaupt gar nicht vorstellen. Hab das zum Glück ja auch noch nie erleben müssen.
Ich würde es keinem wünschen. Auch die Heftigkeit des Unfalles. Das war 3 Wochen im Koma. Nach 3 Wochen beginnt eigentlich die geistige Behinderung. Also ich war ja in meinem Körper wieder. Ich war ja nicht nur im feinstofflichen Raum, sondern ich war ja dann wieder in meinem Körper. Und es war schreckliches Leiden. Aber ich bin der Überzeugung, ich brauchte es genau so hart, um mein Leben zu verändern. Und ja, und durch dieses Koma und durch diesen Unfall, diese Genesung auch wieder, die so wie ein Wunder verlief, war mir irgendwann klar, das bin nicht ich, der oder die das bewirkt, sondern da muss irgendeine höhere Kraft sein, die möchte, dass ich lebe, dass ich einen Auftrag hier habe auf der Erde hier. Also seit dem Unfall, 29. Februar 1994, habe ich einen Auftrag hier auf dieser Erde. Und meine große Suche, was mache ich eigentlich hier? Was soll ich eigentlich hier? Und das habe ich durch den Unfall erfahren, warum ich hier bin.
Und warum bist du hier?
Um die Liebe auf die Welt zu bringen und um Kindern, um Menschen zu dienen, die nicht so viel Glück hatten wie ich. Und das sind in erster Linie die Kinder. Und das ist meine Mission bis heute bei meiner Arbeit. Ich habe eine wunderschöne Arbeit als Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, was ich nie studiert habe. Ich habe studiert, aber ich habe eine marine Geologie studiert, also Meeresgeologie. Und es hat mich so eingefädelt, dass ich in der Zwischenzeit vom Amt als Sozialpädagoge bezahlt werde. Und ja, das ist meine Berufung. Das ist der Grund, warum ich überlebt habe. Also ich habe während des Komas eine Stimme gehört. Das war keine männliche, keine weibliche, das war eine Stimme, eine liebevolle Stimme. Und die sagte, du bist verunglückt, du sollst leben, um die Liebe auf die Welt zu bringen und um deine Erfahrung auf die Welt zu bringen. Und diese Erfahrungen sind die pure Liebe.
Wenn ich dich so sehe und dich so sprechen höre, könnte ich mir vorstellen, dass du die Liebe eigentlich immer schon hattest. Sie war nur ein bisschen verschüttet.
Also ich bin als im anthroposophischen Rahmen in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen. Sehr viel alternative Denkweisen waren mir schon nahe. Und ich hatte zwei Pädagogeneltern, die sehr viel, so gut sie konnten, mich geliebt haben oder uns Kinder geliebt haben, mein Bruder und mich. Und ich hatte einfach sehr viel Glück in meiner Kindheit. Und heutzutage arbeite ich mit Kindern, die eben nicht so viel Glück hatten. Und in voller Dankbarkeit stelle ich fest, wie viel Möglichkeiten ich hatte schon damals. Und was ich für ein Riesenglück hatte, dass ich das so leben konnte. Also Dankbarkeit ist dadurch ganz groß entstanden.
Du sitzt heute hier mit 50 Jahren vor mir als positiver junger Mann. Und für mich gibt es keinerlei Anzeichen eines so schweren Unfalls. Was ist denn in der Zwischenzeit geschehen?
Also ich habe ganz viel gemacht, weil ich mir nie vorstellen konnte, ich bleibe im Rollstuhl sitzen. Ich habe immer geübt. Ich bin ganz viel geschwommen, obwohl ich im Kreis geschwommen bin, weil ich gelähmt war. Aber ich konnte schwimmen und habe das einfach versucht. Und für mich ist es ganz klar, ich hätte diese ganze Kraft, diese Mühe mir gar nicht auf mich genommen, wenn da nicht irgendwie jemand gewesen wäre, der das gelenkt hätte. Also ich war unbewusst sozusagen ständig dabei, mich genau dafür vorzubereiten, was ich jetzt mache, meine Arbeit jetzt, dass ich wieder gesund bin und Kindern die Liebe und diese positive Lebenseinstellung jetzt weitergeben kann. Das ist mein Auftrag.
Okay, vor dem Auftrag will ich jetzt noch wissen, war dieser Unfall und dieses Koma vor der Taufe oder nach? Oder hast du dich danach erst taufen?
Danach, erst danach.
Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir. Deine Stimme ganz klar. Ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr. Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir. Deine Stimme ganz klar.
Wie ging es nach der Taufe weiter? Hat sich da etwas auch im Äußeren verändert?
Ich bin immer näher zu göttlichen Personen gekommen, in die Nähe von göttlichen, also von Avataren gekommen. Ich war dann ganz viel bei Mutter Mira, habe unheimliche Heilungswege beschritten und sowas. Und mein Vater ist damals bei einer indischen Heilerin gewesen, zu der er ganz oft gefahren ist am Wochenende nach Limburg. Und diese indische Heilerin ist Mutter Mira. Und da hat er mich immer mit hingenommen. Und nach dem Unfall konnte man damals als Devotee oder als Mensch konnte man da immer wieder hinkommen, aber nicht so oft. Man konnte da ein paar Mal im Jahr hinkommen. Und ich hatte die Möglichkeit durch ein Wunder, dass ich einen Monat lang 4 Darshans pro Woche ganz viel Licht erfahren habe und ganz viele Chancen bekommen habe, wieder auf die Beine zu kommen. Und das war meine erste göttliche Anbindung, meine erste göttliche Person, die die mich ins Leben zurückgebracht hat. Oder die mir geholfen hat, mich selber ins Leben zurückzubringen. Und Mutter Mira arbeitet mit Paramatmans Licht. Also Licht und Liebe haben mich ins Leben zurückbegleitet. Und das war die erste Erfahrung, die ich machen durfte. Dann bin dann zu Baba gekommen. Also meine Mutter hat früher schon, als ich noch eben in der Pubertät war, von Baba erzählt. Und das war für mich alles Blödsinn. Der Lockenkopf da, der war für mich irgendein Hippie oder sowas, aber das war kein Gott. Dann eigentlich war es dadurch, dass mein Vater mir sagte, da ist jemand, der Weltenlehrer und so, und der hat mich dann mit nach Buddha Party genommen. Und dann war ich an Dasara da und habe Baba gesehen, und da war dann für mich klar, ja, das ist eine Religion der Liebe. Das ist die Liebe, die ich eigentlich vermisst habe in meiner Religion, in meinem süddeutschen Dorf. Und Mutter Mira holt das Licht Paramatmans runter auf die Erde und gibt es durch den Blick in die Augen, durch den Pranam, den sie gibt, gibt sie das Paramatmans Licht weiter, was eben in meinem Fall mich geheilt hat, mich wieder lebendig werden lassen hat. Und also das sind einfach für mich verschiedene Aufträge, die Avatare haben. Baba ist der Weltenlehrer, der absolut die Welt erklärt hat sozusagen. Mutter Mira ist in Schweigen, die lebt eigentlich sie gibt Interviews, es gibt Leute, die Bücher über sie schreiben, aber sie spricht nicht in der Öffentlichkeit. Sie arbeitet mit Paramatmans Licht und das ist ihr Auftrag. Und Amma ist jemand, die in die Körperlichkeit geht, die einen umarmt und mir ins Ohr geflüstert hat, mein lieber Sohn, mein lieber Sohn, mein lieber Sohn und so. Das ist einfach die Liebe, aber auch auf eine körperliche Art und Weise. Ja, das sind ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also jeder hat seinen Job, die Avatare, ja. Also fühle auch keinen Unterschied, ob ich zu Baba gehe oder zu Mutter Mira. Mutter Mira ist noch in ihrem Körper und ich habe die Möglichkeit, ganz nahe bei ihr zu sein, weil mein Vater bei ihr im Haus wohnt. Und meine Stiefmutter Satyavati, die lange Zeit in Prashanti gelebt hat, sie ist mal zu Baba gegangen und hat ihm gesagt, Baba, ich kann nicht so oft zu dir kommen, wie ich eigentlich gerne möchte. Sie ist Grundschullehrerin in München gewesen. Und er hat gesagt, ganz verzweifelt gesagt, ihm zu Füßen gelegt, dass sie eigentlich viel öfter da sein möchte bei ihm. Und dann hat Baba zu ihr gesagt, sie könne auch zu Mutter Mira gehen, was ich bisher, also ich habe noch nie erfahren, dass andere Avatare aufeinander verweisen. Und so ist es für mich eine Unterstützung, die ich von außen her, also im Herzen spüre ich sowieso diese Einheit, ob Mutter Mira oder Sai Baba. Das sind unterschiedliche Ausprägungen mit unterschiedlichen Aufträgen auf der Erde. Aber es ist die göttliche Liebe, die eins ist. Gott ist für alle da.
Ja. Und wie ging es dann weiter, nachdem du geheilt warst?
Die Heilung hält immer noch an. Ich heile täglich.
Ich meine jetzt der Körper.
Nachdem der Körper wieder etwas heiler war, habe ich dann, also ich hatte ein Schädelhirntrauma zweiten Grades, schwerste Hirnverletzungen, Frontallappensyndrom, im Frontalhirn sitzt die Persönlichkeit, das Sprachzentrum und das Kurzzeitgedächtnis. Und ich habe ganz, ganz viel trainiert. Zuerst habe ich nur auf Englisch mich unterhalten können mit meinen Eltern, die mich auf Deutsch ansprachen. Mein Vater ist mit mir dann zu einem Seher, zu einem weisen Menschen gegangen und er hat gemeint, ich hätte mich in eine frühere Inkarnation zurückbegeben. Und das war ein Farmarbeiter in England. Das sei der Grund, warum ich nur Englisch spreche. Als ich dann wieder körperlich so weit hergestellt war, dass ich einigermaßen laufen konnte, habe ich gesagt, ich möchte zum Studium gehen und bin von Süddeutschland nach Norddeutschland gezogen und in Kiel an die Universität gegangen und habe angefangen zu studieren. Erstmal, um es auszuprobieren, ob ich überhaupt lernen kann, weil die ganzen Neuropsychologen haben alle gesagt, ein Mensch, der nach solchen schweren Hirnschädigungen anfängt zu lernen, sie hatten keinen Vergleichs-, keinen Referenzfall, dass sie wussten, ob das klappt oder nicht. Und ich habe dann Spanisch und Englisch studiert. Englisch, weil ich das sowieso konnte, und Spanisch, weil ich es gerne lernen wollte. Und habe dann mühseligst gelernt, um dann mir zu sagen, gut, ich kann das in jedem Fall probieren, das Studium. Und habe dann nach einem halben Jahr Spanisch- und Englischstudium habe ich dann angefangen, Marinegeologie zu studieren. Und das war dann die erste Zeit, dass ich wieder aus meinem elterlichen Haus, ich bin mit 23 Jahren wieder wie ein kleines Kind gewesen. Meine Eltern haben mich versorgen müssen, weil ich gar nicht fähig war. Ich konnte nicht duschen, ich konnte nicht alleine essen und alles so. Ich war wieder ein kleines Kind Und das habe ich rasend schnell alles gelernt, sodass ich wirklich innerhalb eines Jahres, 94 war der Unfall, im Februar, und im Mai, ein Jahr später, bin ich zum Studium nach Kiel gegangen und habe in einer großen Wohngemeinschaft gelebt, aber eigenständig gelebt und habe mein Leben in die eigenen Hände genommen. Das hat recht und schlecht funktioniert, es ging. Und ich konnte seitdem auch ohne meine elterliche Unterstützung, direkte Unterstützung leben, mein Leben gestalten und studieren.
Und Marinegeologie hast du studiert aus Hochachtung vor Delfin oder wie bist du gerade darauf gekommen?
Ich habe auf Sylt Zivildienst gemacht. Ich musste damals 15 Monate zum Zivildienst gehen. Und ich habe immer die Sandvorspüler, die holländischen Sandvorspüler, die großen Schiffe, die weit draußen auf dem Meer Sand aufsaugen vom Meeresboden und vor der Insel auf den Meeresboden wieder zurückpumpen, um die Insel zu erhalten. Jedes Jahr immer noch damit erhalten wird, sonst wäre die Insel schon längst nicht mehr so weit, so in ihrer Form. Das fand ich so begeisternd, so faszinierend. Ich bin damals nach Sylt gegangen, um Wellenreiten zu können. In Deutschland kann ich sonst, es gibt keine Insel oder keinen Ort, keinen Platz, wo man regelmäßig Wellenreiten kann. Und auf Sylt ist das der Fall. Und deswegen bin ich nach Sylt gefahren. Und da habe ich dann diese Sandvorspüler gesehen und fand das so faszinierend. Die Sedimente und wie man das alles, und die Küste und die Umlagerung und ganz viel, wie überhaupt Wellen entstehen mit Sandbänken und so. Und das war einfach dann ein Ziel für mich. Das will ich machen. Und das hatte ja mit dem Meer zu tun und ich kam ja nun gerade erst aus dem Koma, aus dem langen Meeresaufenthalt und fühlte mich schon immer als Kind dem Meer sehr nahe. Ich habe auch als Wellenreiter nie Panik oder Angst gehabt vor den Wellen oder irgendwie zu ertrinken, sondern das war immer für mich Respekt und dass ich mir als Aufgabe gesetzt habe, mit den Wellen zu spielen, um die ungeheure Energie umzulenken, um Freude zu empfinden, um surfen zu können. Aber eine richtige Angst war da nie da, weil ich mich einfach dem Meer schon immer sehr, sehr nahe gefühlt habe. Ja, und die Delfine, auf Sylt gibt es keine Delfine, das Wasser ist viel zu kalt, aber es gibt Tümmler, die gehören zu den Walen, etwa 1,50 lang und sehen eigentlich aus wie ein Delfin, haben auch eine Rückenflosse und so und sind nicht ganz von der Art, nicht so verspielt und sowas, aber da ist es mir oft passiert, dass ich beim Wellenreiten auf Tümmler gestoßen bin. Sylt ist eine der Kinderstuben der Tümmler, die dort in der Nordsee eben großgezogen werden. Und die spielen tatsächlich auch mit den Surfern. Ein Surfer mit Brett sieht von unten aus wie ein anderes Meerestier, also mit den paddelnden Armen und sowas eigentlich. Man sieht eigentlich aus wie eine Robbe. Und die Tümmler haben mit den Surfern gespielt. Und das war für mich das Allerschönste. Das pure Erlebnis und ein ganz ähnliches Empfinden während des Komas, die absolute Glückseligkeit. Ja, das ist die Kraft, die ich aus dem Koma gezogen habe, die liebevolle Kraft des Meeres zu spüren. Ja.
Das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Wachsen, die Zeit, Erkenntnis, Vergehen, die Unendlichkeit, das Lauschen, die Stille, die Leere im Raum, das Wissen, die Weisheit, die Schwingung des Sohns. Das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du, nur du, nur du. Die Macht und die Kraft, der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist auch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du. Die Macht und die Kraft, der Wille, die Tat, die Wahrheit, die Schönheit, der göttliche Rat, Bewusstsein und Liebe, das strahlende Licht, das Sein von allem, und du bist auch ich. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du. Das alles, das bist du, das alles, das bist du, das alles, das bist du, nur du, nur du.
Du hattest ja erwähnt, dass dir bei Mutter Mera das Singen gefehlt hat. Wie hast du diese Lücke denn gefüllt?
Also, ich bin ja selber im Kinderchor in der Schule gewesen, im Schulchor und im Kirchenchor. Aber wie gesagt, ohne an diesen Gott zu glauben, der dort immer besungen wurde. Aber das Gefühl zu singen, das war das, was mich seit dem 7. Lebensjahr in meinem Leben begleitet. Ich singe noch heute, privat zu Hause, auch im Zentrum, Baba-Zentrum.
Und unter der Dusche?
Unter der Dusche komischerweise gar nicht so gerne, weil ich momentan auch keine Dusche habe, nur eine Badewanne, wo ich mich einfach nur einseife und ganz schnell, das geht alles. Das ist kein richtiger Genuss, aber in der Kirche oder in der Gruppe mit mehreren Menschen zu singen, das kommt einem Gefühl von Glückseligkeit nahe, was ich eben auch im Wasser als Delfin empfunden habe. Und ich würde sagen, das Singen bringt mir auch eine Glückseligkeit, die ich im Körper nicht erfahren kann, also ein Erlebnis. Ich habe dann die Satyasai-Lehrerausbildung vor einigen Jahren gemacht, habe meinen Abschluss über ein Referat darüber gemacht, wie es ist zu singen, alleine zu singen, was es dort für Energien frei werden, das Singen in einer Gruppe, was das für Möglichkeiten bietet und das Singen für ein Kind während der Schwangerschaft, was es für Auswirkungen hat auf das Kind, wenn die Mutter singt. Da sind ganz, ganz wunderschöne Ergebnisse rausgekommen, die mich einfach immer nur wieder darin unterstützen, weiter zu singen, weil das ist meine Verbindung zu Gott.
Oh, das ist ja spannend, eben das Kind im Mutterleib. Kannst du da mehr zu sagen, warum Mütter ihren Kindern und was für eine Musik sie ihnen vorsingen sollen?
Also ich habe das natürlich auf die Bhajans bezogen. Und dass die Mutter, wenn die Mutter während der Schwangerschaft singt, bekommt die Schwingung des Singens, bekommt das Kind im Mutterleib mit. Und das hat natürlich ganz heilsame Auswirkungen auf das Kind schon als Embryo. Und wenn es dann später nach der Geburt auf der Erde ist, wenn die Mutter dann singt, dann ist das für dieses Kind genauso wie im Mutterleib. Das ist einfach ganz beruhigend, ganz geschützt, ganz, ganz wunderschöner Raum. Und ich kenne viele Mütter, die als Baba-Devotees im Berliner Zentrum, in dem ich bin, auch während der Schwangerschaft gesungen haben und die ihre Kinder mitbringen zum Singen. Und die Kinder können, selbst wenn wir an Shivaratri über Stunden singen, die Kinder denen wird nicht langweilig. Die Kinder sind total froh und glücklich und zufrieden und genießen das Singen. Nicht, dass sie unbedingt selber mitsingen, aber dass die Töne zu hören und sowas, das ist für sie einfach, ja, wenn ich mir vorstelle, das ist wie im Mutterleib. Einfach gemütlich, geborgen, sicher und einfach wunderschön. Und irgendwann habe ich dann in Hamburg durch eine Freundin, die in der Barbergruppe war, die hat mich mitgenommen zum Singen. Und die Lieder kannte ich ja alle schon irgendwie und die Klänge und das war für mich einfach ein wunderschöner Zustand, dort beim Singen dabei zu sein und mitzusingen und vor allem ganz viel schon selber singen, mitsingen zu können, ohne in dieser Gruppe bisher gewesen zu sein. Also Bhajans, die einfach in Indien schon immer gesungen werden und vor allem die weltweit gesungen werden und dass ich dann später, wenn ich zu Baba gereist bin, dass ich dann in der Saikuran-Halle oder sowas mit ganz vielen tausend Menschen zusammen einen und denselben Bhajan gesungen habe. Und die Energie, die dadurch entsteht, ja, das ist unbeschreiblich. Das durfte ich damals so erleben. Und das Singen in der Gruppe war für mich einfach meine Energiequelle, nach der ich mich immer so gesehnt hatte. Da war für mich erneut das Gefühl von, ja, das ist der absolute Segen, das absolute Glück. Also seitdem bin ich immer wieder in der Gruppe und auch regelmäßig, weil ich es das brauche, das als Energietankstelle.
Ich kann mich erinnern, dass Baba einmal gesagt hat, ihr bekommt mein Interview eigentlich in dem Moment, wo ihr singt, weil man da so fixiert dann auf ihn ist und die Gedanken nicht abschweifen. Und das wäre der Moment der stärksten Kraft, die er uns geben könnte.
Ja, ich habe sozusagen ohne was von ihm gelesen zu haben oder habe ich durch das Singen im Zentrum ganz viele Interviews, ganz viele Informationen von ihm übermittelt bekommen und ich habe immer gespürt, dass zwischen dieser göttlichen Energie, die ich von Mutter Mira erfahren habe, dass da kein Unterschied, dass es keinen Unterschied gab. Wenn entweder ich war bei Mutter Mira und habe ihr Licht erhalten oder ich habe eine andere Form von Energietankstelle benutzt und das war das Singen im Baba-Zentrum, das donnerstägliche Singen im Zentrum. So habe ich zu Baba gefunden. Ich habe nicht in Büchern gelesen und habe mich entschieden, da gehe ich jetzt hin, sondern eine Freundin, die wahrscheinlich von Baba geschickt wurde, hat mich einfach mitgenommen und ich merkte nur, es gibt ganz viele Möglichkeiten, diesen Zustand der Glückseligkeit zu erreichen. Das ist die direkt erfahrbare, wöchentliche Segnung, dass ich einfach singen kann, ohne genau zu wissen, was der Text bedeutet. Ich spüre einfach nur die Wirkung. Das ist die Glückseligkeit.
Gibt es sicher einen Lieblingsbhajan von dir?
Janani Sai. Janani Sai habe ich mit den Kindern im Ashram bei Mutter Mira in Maranapale eingeübt und gesungen. Ich habe mit den Kindern gespielt und gesungen. Also ich habe Spielpädagogik, ich habe aus Müll mit den Kindern Spielzeug gebaut und ich habe mit ihnen täglich Bhajans gesungen. Und Janani Sai war einer der Bhajans, den die Kinder nicht konnten. Und den habe ich mit den Kindern eingeübt. Ich habe den etwas abgeändert. Ich habe den nicht Janani Sai genannt, weil es bei Mutter Mira war, sondern ich habe einfach Janani Ma gesungen. Und das Schöne ist, dass die Kinder heute, die sind in der Zwischenzeit junge Erwachsene, ich habe immer noch Kontakt zu einigen. Die wissen immer noch genau, dass ich mit ihnen zusammen diesen Bhajan mit ihnen eingeübt habe. Und das gibt mir eine große Freude.
Nils, du widmest deinen Lebensinhalt ja den Kindern. Du arbeitest in der Schule auch mit Flüchtlingskindern. Was ist denn eigentlich dein offizieller Auftrag vom Jugendamt?
Den Kindern die deutsche Gesellschaft, die deutschen Gebräuche näher zu bringen. Und es wird dann immer klar, was die Kinder eigentlich alle für Traumata haben und sowas alles. Und der Auftrag, den ich vom Jugendamt offiziell bekomme, den erfülle ich natürlich auch. Aber in erster Linie habe ich die Möglichkeit, den Kindern mit Liebe entgegenzutreten, um ihre Traumata aufzulösen oder jedenfalls zur Seite zu schieben, sodass es ihnen gut geht, dass sie sich freuen.
Wo kommen die her und in welchem Alter sind die?
Ich bin an der Grundschule tätig und das sind also Kinder, die sind 7, 8, 9 Jahre und sie kommen aus Syrien. Das ist eine Unterkunft in der Nähe und das sind vor allem syrische Kinder. Die soziale Gruppentätigkeit ist oftmals der Auftrag, dass sich das Kind kompatibel macht, dass sie neue Freunde finden, dass andere Verhaltensweisen, also Verhaltensalternativen, ist eigentlich mein Haupt, Schwerpunkt bei der Arbeit, dass ich den Kindern zeige, dass sie sich anders verhalten können, als wie sie es gelernt haben oder wie sie leben, was sie nach außen tragen. Und bei den Flüchtlingskindern ist es so, dass ich ihnen die Gesellschaft oder die europäische Lebensform oder sowas näher bringen soll und dass sie natürlich die deutsche Sprache lernen sollen. Aber Kinder eine Sprache beizubringen, das geht alles so automatisch. Also da wollen die Kinder machen, die Kinder viel mehr als ich.
Syrien nehme ich an, dass es Moslems sind, Mädchen oder Jungs. Und hast du eigentlich auch Kontakt zu den Eltern? Und wie gehen die mit der Tatsache um, dass du aus ihrer Sicht ja ein Christ bist?
Mädchen und Jungen. Und ich spreche auch mit den Eltern über Gott und über Religion und spreche immer davon, dass ich einen liebenden Gott habe und dass dieser Gott für alle da ist. Und da Sai Baba ja auch durch Shirdi Baba und sowas ist ja auch für die Muslime ein wichtiger Avatar. Also deswegen habe ich dadurch auch die Möglichkeit, dass ich einfach darauf verweise und sage, auch ihr Muslime habt einen Gott, der mein Gott ist. Und das ist das Schöne, dass also gerade bei den muslimischen Menschen, dass sie dadurch ganz, ganz leicht überzeugt werden, dass sie sagen, ah, okay, dann hat der den richtigen Gott und dann kommen da auch keine Fragen mehr. Ja, das ist so. Ja. Also ja, gerade ein Kind, ein geflüchtetes Kind, der hat einfach ganz schwere Traumata, die er mit sich rumträgt. Und die Mutter hat mir erzählt, dass er bei Enthauptungen von Menschen dabei war und sowas, dass er das gesehen hat. Sein Vater ist in Syrien irgendwo und er weiß nicht, was mit ihm ist und so. Und er erzählt die ganze Zeit von, er ist Polizist, er möchte die Welt oder er macht die Welt gerechter und sowas. Also er hat ganz, ganz, ganz viel, wo er ständig sozusagen eine bessere Welt kreieren möchte. Und das kann ich einfach durch diesen Hintergrund, was ich von ihm weiß, kann ich das verstehen und kann ihn sozusagen beraten, wenn er Polizist ist, dass ich ihn berate, was für ein Polizist er sein kann. Und das soll für mich ein Polizist der Liebe werden. Und ich bin auf dem Weg. Ich arbeite jetzt seit einem knappen Jahr mit ihm und ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ich darf noch ein bisschen länger mit ihm arbeiten und ich bin gespannt, was für ein Polizist er wird. Ich würde mir wünschen, dass er ein Polizist des Herzens wird.
Wie alt ist der jetzt?
7 Jahre.
Na, das dauert noch ein bisschen, bis er eine Ausbildung machen kann.
Ja, genau. Aber er hat immerhin jetzt schon seine Warnweste und da habe ich ihm Polizei drauf geschrieben und sowas. Und er ist ganz, ganz stolz damit und läuft als Polizist durch die Gegend. Und ja, er kann auch in der Schule als Polizist tätig sein, indem er in der Pause Streitschlichter ist oder sowas. Da ist er noch nicht, so weit ist er noch nicht, ja. Aber er kann sozusagen schon, er muss nicht erst Polizist werden, wenn er erwachsen ist, sondern er kann auch schon davor Polizistentätigkeiten übernehmen, die gerade für sein Umfeld wichtig sind. Und das wäre an der Schule zum Beispiel ein Streitschlichter zu werden. Das ist aber noch ein Weg. Die Liebe muss noch wachsen.
Wie gestaltest du so eine Stunde?
Ja, also ich lasse die Kinder malen, ohne jetzt, weil einfach das Material da ist. Ich stelle ihnen das zur Verfügung und das ist eine vorbereitete Umgebung, dass die Kinder sich sozusagen aussuchen können, was sie brauchen. Und ich singe mit den Kindern, ich male mit den Kindern, ich erzähle den Kindern Geschichten. Und dadurch, und gerade beim Malen, wird sehr, sehr deutlich, wie sie ihre Traumata verarbeiten, indem sie dann einfach ja Gewaltszenen malen und dann aber auch wieder Szenen, wo es eben dann irgendeine hohe Institution, die den Menschen Gerechtigkeit zukommen lässt. Also das ist gerade bei dem einen Jungen, an den ich denke, der sich einfach eine gerechtere Welt wünscht, weil er so viel Unrecht erlebt hat, ja, und deswegen auch diesen Polizisten spielt. Ja.
Du hast gerade gesagt, du erzählst ihnen Geschichten. Magst du mal eine Geschichte erzählen?
Das sind die ähnliche Geschichten, wie ich den Kindern bei der Vermittlung der 5 menschlichen Werte von Baba beim Familiensingen erzähle. Ja, dass ich einfach, ich habe ja diese wunderschönen gelben Bücher, die Instruktionen für die Lehrer, wie sie sozusagen die Sai-Lehren weitergeben können. Und da blätter ich ganz oft, schlage irgendeine Seite auf und dann ist schon genau das, was ich gerade brauche. Und dann lasse ich das in meine Geschichten einfließen. Also ich lese die nicht vor, sondern lese sie mir durch und dann so den Inhalt gebe ich weiter und gucke, was die Kinder gerade brauchen und was sie gerne hören möchten.
Magst du mal eine Geschichte erzählen?
Das ist die Geschichte, wo ein armer Bauer der aufs Feld geht und die anderen Menschen, die rundherum sind, die er immer ganz hart wegschickt und immer ganz hart seinen Acker sozusagen verteidigt und sowas, weil er sehr arm ist und weil er immer in einem Mangelgefühl ist. Dann kommt eine andere Person, gebe ich dann anderen Namen oder sage, mal ist es eine Frau, mal ist es ein Mann, mal ist es ein Engel, der ihm dann gewisse Fragen stellt und so den Mann dazu bringt, dass er darüber nachdenkt und sich überlegt, Mensch, wenn ich so arm bin und gerne Reichtum haben möchte, dann kann ich doch das bisschen, was ich habe, dass ich das teile, dass ich damit beginne, bei mir selber beginne, sozusagen freigebig zu sein. Weil dieser Mensch eigentlich darunter leidet, dass er so alles für sich behält, dass er dadurch auch gar keinen Reichtum erfahren kann im Äußeren. Das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil sie so in vielerlei Hinsicht übertragbar ist, dass man einfach genau das, wo man den größten Mangel bei sich selber empfindet, dass man versucht, kleine Teile von diesem Bedürfnis, kleine Teile irgendwie anderen Menschen weiterzugeben, nicht den Mangel weiterzugeben, sondern sozusagen das, als ob man schon ganz viel davon hätte, was man so sehr benötigt, dass man das den Menschen gibt und dass es dann automatisch zu einem kommt und dann, dass man Reichtum erleben kann. Ja. Also ich denke, dass es darum gehen könnte bei der Geschichte einfach, dass man von dem, was man hat, dass man das teilt und dass dann ganz viel anderes von anderen Menschen von außen zu einem kommt und dass man dann eigentlich den wahren Reichtum erleben kann, weil man selber bei sich selber beginnt und guckt, wo kann ich eigentlich mehr Großzügigkeit leben.
Dank sei dem Quell.
als du das erste Mal bei Baba gewesen bist, du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Was ging da in dir vor?
Ich bin 2005 auf das Hinwirken meines Vaters bin ich mit ihm zu Sai Baba nach Prashanthi Nilayam gefahren und habe an Dasara, an den Festlichkeiten teilgenommen. Die 10 Tage, die 3 verschiedenen Gottheiten gefeiert. Und dort habe ich Baba dann gesehen. Und Baba saß schon im Rollstuhl und er stand auf zu Dasara und hat bestimmt eine 20-minütige Rede im Stehen gehalten. Und das war was ganz Besonderes. Er stand in der Saikurwandhalle und hat und gesprochen. Und ich habe einfach diese Energie gespürt, diese liebevolle Energie, diese Kraft, diese unheimliche Kraft. Und ich erinnere mich noch, dass es wie ein weiches Daunenkissen war, was auf mein Gesicht drückte. Und das war die Erfahrung von Baba. Wenn ich schlafe, dann ist es ein Kissen, ist was sehr Angenehmes, was mich sozusagen in den Schlaf begleitet. Das bedeutet für mich Schutz und Geborgenheit. Und genau das habe ich bei der Rede oder bei dem Anblick des Avatars habe ich das gefühlt. Schutz, Geborgenheit. Ja, und einfach einen ganz sanften Druck in der Stirn, ein angenehmer Druck. Und das war mein erstes Erleben von Baba.
Ist dir irgendwas in Erinnerung aus der Rede? Irgendein ein Wort, ein Satz, eine Lehre, wo du gesagt hast, oh, das verstehe ich jetzt?
Er hat immer von Prema gesprochen. Und von Liebe. Und das ist das, was ich im Koma gehört habe, die Stimme von Baba oder vom Göttlichen, die davon gesprochen hat, ich soll Prema auf die Erde bringen, ich soll Liebe auf die Erde bringen. Und Baba sprach sehr, sehr viel von Prema. Und da habe ich gemerkt, ja, hier bin ich genau richtig. Das ist für mich der Ort, wo ich ganz viel mitnehmen kann für meine Aufgabe auf der Erde, die mich darin unterstützt, die Liebe auf die Erde zu bringen. Und das war Babas Rede und Babas immer wieder das Erwähnen des Wortes Prema.
In seiner nächsten Inkarnation wird er ja auch Prema Sai heißen.
Ja, ich freue mich drauf. Vielleicht darf ich es noch erleben. Und ich denke, mein Beruf, meine Berufung, auch der Grund, warum ich überlebt habe, ist, um die Erde, um die Menschen ein Stück darauf vorzubereiten, auf die Liebe. Oder erstmal auf die Kinder zu wirken. Und ich werde ganz oft gefragt bei meiner Arbeit, was ich mache mit den Kindern. Und ich kann ja nicht wirklich sagen, dass ich mit Liebe mit den Kindern arbeite. Ich bin an der Schule, da ist das nicht ganz so einfach. Davon darf ich nicht so laut sprechen. Aber im Grunde ist es die reine, die pure Liebe, die wirkliche Veränderung bei den Kindern bewirkt. Weil die Kinder sich bei mir angenommen fühlen und geborgen fühlen. Und das ist für mich die Liebe.
Hast du manchmal Träume von Baba?
Ganz, ganz wenige Träume. Und das ist...
Aber einen, den du nie im Leben vergessen wirst?
Da kam mir Baba in seiner menschlichen Form gar nicht so... Also es war eher ein Bewusstsein, dass mir klar war, das ist Baba. Das war aber nicht so, dass ich ihn gesehen habe mit seinen Haaren oder so, mit seinem Schopf, sondern dass ich nur innerlich wusste, das ist Baba, das ist nicht Mutter Mira oder irgendjemand anderes, der mir da erscheint. Und das war Grundlegendes, wie das Leben funktioniert. Also Weltenlehrer-Informationen, die zu mir kamen, die Baba sozusagen, also ohne seine Form so klar zu sehen, dass ich einfach nur merkte, diese Information kommt von Baba.
Die Informationen wollen vielleicht unsere Hörer auch alle hören, was Baba da gesagt hat.
Also, dass ich immer noch auf der Welt bin, um die Liebe weiterzugeben und dass die Liebe alles heilen kann. Dass die Liebe das Größte ist, was ich den Kindern vermitteln kann auch. Also, das ist meine Aufgabe. Also, dass Baba mir eigentlich gesagt hat, warum ich überlebt habe und warum ich immer noch hier bin, was ich zu tun habe. Ich war vor 2 Wochen in Bad Homburg beim Sai-Leiter-Treffen und habe einfach als Silva-Koordinator fürs Familiensingen in Berlin auch gefragt, wie ist das mit Mutter Mira? Das ist mein tiefstes Loch, und sowas. Und dann hieß es ganz klar, du kannst dieses Seva mit Familien singen, kannst du alles machen, nur Zentrumsleiter kannst du nicht werden. Aber das ist dann auch nicht das, was ich machen möchte. Also es ist sozusagen, ich habe auch von den Zeillehrern ganz klar gesagt bekommen, es ist alles in Ordnung, ich kann bei Mutter Mira sein und so, es ist kein Unterschied. Ja, und das bestärkt mich daran, dass ich auch jetzt da mutig auch den Leuten erzähle, dass ich eigentlich bei Mutter Mira bin. Und trotzdem bin ich gerne hier in diesem Umfeld.
Du bist was für ein Koordinator?
Seva-Koordinator fürs Familiensingen in Berlin.
Was macht ihr da?
In möglichst regelmäßigen Abständen lade ich die Eltern und ihre Kinder ein, die es gibt in der Baba-Familie in Berlin. Und dann treffen wir uns an verschiedenen Orten und singen gemeinsam. Und ich mache dann die Wertevermittlung der fünf menschlichen Werte, dass ich die in Liedern den Kindern vermittle, durch Malen oder durch Geschichten erzählen.
Da du ja viel mit Kindern jetzt zu tun hast, so die Welt ist so, wie sie ist, welches der menschlichen Werte fehlt den Kindern am meisten, hast du das Gefühl?
Die Liebe. Die Liebe in all ihren Formen. Dass die Eltern sich um sie kümmern, Aufmerksamkeit, dass sie wahrgenommen werden. Also Liebe in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ausprägungen, das ist das, was am meisten fehlt in dieser Welt. Ja.
Merken die Eltern das auch?
Ja, zum Glück in einem Umfang, dass ich nicht gefragt werde, ob ich irgendeiner Sekte oder Religion angehöre, sondern dass sie einfach nur sagen, ja, es wirkt, mein Kind verändert sich, das ist schön. Also meine Arbeit ist nicht von allen natürlich, aber von wichtigen Menschen, für mich wichtigen Eltern, die dann einfach sagen so, ja, mein Kind, es verändert sich was und das ist toll und mir danken dafür. Und den Dank kann ich gleich weitergeben. Und Mutter Mira sagt immer wieder in ihren Büchern, make it a habit of you to remember the divine in everything, for everything. Und das heißt, ich mach es mir zur Eigenschaft, zur Gewohnheit, Mutter Mira in jedem Moment und jeden Tag um Hilfe zu bitten und mich ihrer Göttlichkeit zu erinnern. Und das ist auf Baba, genauso auf Baba umzumünzen, dass ich sage, ich kann jederzeit Kontakt zum Göttlichen aufnehmen, zu ihm aufnehmen. Ich muss mich einfach nur daran erinnern, an ihn erinnern. Und mein Dienst dem Sai Baba oder Mutter Mira gegenüber, dem Göttlichen gegenüber, ist es, mich in Liebe an ihn oder an sie zu erinnern. Das ist das, was ich tun kann. Und das wiederum bringt mir ganz viel Kraft. Und dadurch entsteht dann irgendwann auch ein Zustand der dauerhaften Präsenz in mir. Dass ich eigentlich morgens, wenn ich bete, dass ich darum bitte, jederzeit bei mir zu sein. Und dass ich am Ende des Tages, wenn ich dann mein Abendgebet spreche und voll Dankbarkeit zurückschaue, dass ich immer wieder Gedanken habe, gerade mit den Kindern bei der Arbeit, dass ich mir vorstelle, wie hast du das eigentlich? Das habe ich nicht geschafft. Ich merke dann immer voll Dankbarkeit, dass das Göttliche in dem Moment wirklich da war. Ohne dass ich vielleicht nicht unbedingt darum gebeten habe oder sowas, sondern dass, wenn ich morgens das Gebet spreche und ich darum bitte, begleitet zu werden, dass es wirklich stattfindet, dass es tatsächlich wahr ist. Ich merke es bei mir, dass wir einfach jederzeit mit dem Göttlichen uns verbinden können und die Hilfe des Göttlichen immer da ist. Om Sada.
damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung wieder zu Ende. Heute hörten Sie ein Gespräch mit Nils Sprenger. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe ihn oft bei der Arbeit mit Kindern erlebt. Er besteht wirklich aus purer Liebe für die Kinder. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon für heute Ihre Evelyn Seliger.